ZIP FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazie a te.
ZIP FM,
ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen bei ZIP FM. Heute Freitag, den 15. April von der Radiokampagne Berlin. In der kommenden halben Stunde erwarten euch wieder 4 Beiträge. Das Thema Atomenergie lässt uns nicht los. Heute haben wir hier ein Interview mit Greenpeace und ihrem 40-Jahres-Plan, wobei der Atomausstieg schon innerhalb der nächsten 4 Jahre stattfinden soll. Weiterhin beschäftigen wir uns mit Fritz Bauer, den gar nicht so viele kennen, der es aber sehr verdient hätte. Denn er war eine Person, die stark dazu beigetragen hat, dass Nazis nach dem Krieg überhaupt vor Gericht standen und verurteilt wurden. Doch Nazis sind bekanntermaßen nicht ausgestorben, nein, sie gibt es noch immer und es gründen sich immer wieder Organisationen, größer oder kleiner, die Menschenverachtung zelebrieren und scheinbar für richtig erachten. Sturm 34 war eine von diesen, die 2007 aber schon durch den sächsischen Innenminister verboten wurde. Ein ganz anderer politischer Ansatz ist die Freiheit der Individuen und Hierarchielosigkeit. Vom 8. bis zum 10. April 2011 fand in Mannheim zum ersten Mal im süddeutschen Raum eine anarchistische Buchmesse statt. Dazu mehr am Schluss der Sendung. In Japan sieht es immer düsterer aus, was Fukushima und seine Folgen anbelangt. Deswegen verhallt auch hierzulande der Ruf nach dem sofortigen Ausstieg aus der Atomenergie nicht. Greenpeace ist schon lange in der Realpolitik angekommen und fordert nicht mehr den sofortigen Ausstieg, sondern legt jetzt einen 40-Jahres-Plan vor, wie Deutschland bis 2050 seinen Strom nur noch aus erneuerbaren Energien speist. Der Atomausstieg wäre aber nicht erst dann, sondern schon 2015, also in 4 Jahren möglich. Ein Interview von Radio Z Nürnberg.
Greenpeace hat jetzt einen Energiewendeplan vorgelegt und sagt, der Atomausstieg bis 2015 ist machbar. Müsste es aber nicht jetzt, gerade nach der Atomkatastrophe von Fukushima, heißen, alle AKWs jetzt stilllegen? Schließlich können wir die bis 2015 auch nicht beherrschen.
Also wenn es nach uns geht, kann es nicht schnell genug gehen. Aber wir haben jetzt erstmal einen Plan vorgelegt, der sich an dem orientiert, was auch die Politik jetzt äußert, nämlich dass wir so schnell wie möglich aus der Atomkraft aussteigen, ohne dass es hier zu negativen Nebenwirkungen kommt. Und sozusagen einen Atomausstieg mit Augenmaß oder nach Augenmaß organisieren. Und das ist bis 2015 nach unseren Berechnungen bereits möglich. Also das heißt, ein Atomausstieg 2015 ist machbar. Und das ist das, was auch die Menschen erwarten, wenn es hier um einen schnellen Ausstieg geht.
Sie haben einen Plan vorgelegt bis 2015, der Ausstieg aus der Atomenergie. Weshalb ist Ihrer Meinung nach dieser Ausstieg jetzt bis dahin möglich? Was sind die Voraussetzungen dafür?
Also wir haben festgestellt, dass es zum einen enorme Überkapazitäten im deutschen Kraftwerkspark gibt. Also wir können viel mehr Strom produzieren, als wir brauchen mit dem bestehenden Kraftwerkspark. Und hinzu kommt, dass bereits 51 neue große Kraftwerke in Bau und Planung sind. Das sind Zahlen des Branchenverbandes. Darunter sind auch fast 20 Erdgaskraftwerke und 10 Offshore-Windparks. Also das heißt, wir leiden hier nicht an Engpässen bei der Stromversorgung und wir können es uns tatsächlich leisten, hier die 17 AKWs auch vom Netz zu nehmen, weil eben mehr als dreimal so viele neue Kraftwerke auch im Bau sind.
Sie setzen da auf Erdgas als Brückentechnologie statt Atomenergie. Sind wir da aber nicht doch wieder bei dem Atomgiganten E.ON und bei RWE? Das sind nämlich die größten Erdgasversorgungsunternehmen in Deutschland.
Erdgaskraftwerke sind eben unterschiedlich große Kraftwerke und können auch von unterschiedlichen Akteuren gebaut werden. Das ist auch der große Vorteil dieser Kraftwerke. Wir haben zum einen große Kraftwerke, wo natürlich auch die Energieversorger wie E.ON und RWE investieren sollen. Statt Kohlekraftwerke sollen sie Erdgaskraftwerke bauen, aber von Erdgas profitieren eben auch ganz viele andere Unternehmen, also eben Kleinststadtwerke oder auch Unternehmen der Industrie, die eben für die Eigenerzeugung auf KWK, also auf Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen setzen sollen. und schließlich auch hunderttausende Haushalte, die eben mit sogenannten Mikro-KWK-Anlagen, Mikro-Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen im Keller hier eben auch Strom auf Basis von Erdgas nutzen können.
Sie sagen ja, wir haben hier Überkapazitäten, aber ist da nicht doch vielleicht die Gefahr vorhanden bei dem Atomausstieg jetzt, dass wir dann am Ende doch wieder Strom importieren, zum Beispiel Atomstrom aus Frankreich und Tschechien?
Also wir haben für jedes Jahr vorgerechnet, dass wir genügend Kapazitäten haben, um die deutsche Stromversorgung sicher zu jeder Zeit, auch dann, wenn der Wind mal nicht weht, mit den eigenen Kapazitäten sichern zu können. Man muss aber berücksichtigen, dass wir im europäischen Strombinnenmarkt leben, wo eben je nach Angebot und Nachfrage und Strompreisen Strommengen sozusagen gehandelt werden zwischen den Ländern. Wichtig ist nur, dass die Bilanz sozusagen stimmt und dass wir nicht abhängig werden von anderen Ländern. Und das ist mit den Berechnungen, die wir gemacht haben, absolut gegeben.
Sie gehen ja davon aus, dass noch Strom eingespart werden kann und dass auch der Energiebedarf sinkt. Aber ist davon wirklich auszugehen? Also zum Beispiel der Weltenergierat prognostiziert eine Steigerung des Energiebedarfs auch für Deutschland.
Ja, also die Potenziale, die Möglichkeiten sind da. Das zeigen unendlich viele Studien und zeigen auch sozusagen Erfolge in anderen Ländern, in einzelnen Bereichen. Nur die Politik muss auch entsprechend handeln. Und hier hat sich eben die Politik bislang nicht getraut, hier wirksame Maßnahmen umzusetzen. Also gerade das Wirtschaftsministerium, Minister Brüderle, ist hier ein regelrechter Verhinderungsminister. Und man könnte auch von Wutminister sprechen, weil wir ja gerade in den Tagen immer die Wutbürger vor Augen haben. Solange die Politik hier nicht konsequent und entschlossen ist, werden wir da sicherlich nicht die Erfolge erzielen, die wir brauchen.
Was für Maßnahmen wären denn da aus Ihrer Sicht notwendig?
Also was wir brauchen, ist, dass die modernsten Technologien Standard im Markt werden und dass die Stromfressertechnologien gar nicht mehr angeboten werden, weil die Verbraucher immer oft auf die billigsten Produkte gucken, die dann aber im Laufe ihrer Lebenszeit wahnsinnig viel Strom und Energie kosten, was eben die CO2-Bilanz verhagelt, aber auch die Stromkosten in die Höhe treibt. Also deswegen brauchen wir eben bestimmte Standards, Vorgaben an die Industrie. Und das Ganze muss flankiert werden eben durch Förderprogramme, dass sozusagen, wenn man höhere Investitionen leisten muss, zum Beispiel zur Sanierung eines Gebäudes, dass eben der Staat hier auch im Prinzip den Menschen unter die Arme greift, dass die eben diese Investitionen auch stemmen können.
In Ihrem Plan sind jetzt keine wirklichen verbraucherorientierten Vorschläge drin. Also ich denke da zum Beispiel an so Systeme wie in Frankreich, wo der Strom in Schwachlastzeiten, also wenn nicht so viel verbraucht wird, billiger ist. Damit könnte man doch auch Stromspitzen kappen und bräuchte nicht so viel Reserven.
Absolut richtig. Also diese Vorschläge teilen wir auch und auch in unserem Energiekonzept sind die im Prinzip enthalten. Und das ist eben genau der richtige Weg, wo wir hin müssen. Wir müssen gucken, wie wir zukünftig auch die Nachfrage besser steuern können, genauso wie die Erzeugung, um eben Nachfrage und Erzeugung hier aufeinander abzustimmen. Dann eben haben wir bestimmte Schwierigkeiten beim Netzausbau, bei der Frage Speichertechnologien können wir einfach vermindern.
Bleiben wir bei den CO2-Emissionen. Sie sagen ja, dass das Stilllegen von AKWs kurzfristig den CO2-Ausstoß nach oben treiben kann, dass das aber nicht grundsätzlich der Fall ist. Wieso nicht?
Also entscheidend für die Frage CO2-Emissionen, gerade auch im Stromsektor, ist, wie schnell wir rauskommen aus der Kohle. Deswegen haben wir im Prinzip einen zweiphasigen Ausstieg im Bereich Stromerzeugung vorgelegt. Zum einen wollen wir eben aus der Atomkraft bis 2015 aussteigen und dann schon im Prinzip gleichzeitig anfangen, auch mit dem Kohleausstieg, der dann bis 2040 vollendet wird. Das heißt, entscheidend ist nicht die Frage, wie schnell sind wir jetzt aus Atomkraft raus, also für den Klimaschutz, sondern entscheidend ist, wo gehen die weiteren Investitionen hin? Gehen sie weiterhin in Kohle oder gehen die Investitionen eben in Gas und vor allen Dingen erneuerbare Energien und Effizienz? Weil dann werden wir mit dem schnellen Ausstieg sogar zu höheren Klimaschutzzielen kommen.
Herr Wühling, Ihre Prognose, steigen die Strompreise in den nächsten Monaten ein bisschen oder doch nicht?
Die Strompreise, das lehrt die Vergangenheit, steigen so oder so. Das hat aber weniger mit dem Atomausstieg zu tun, als eher mit den immer noch wettbewerbsfeindlichen Marktstrukturen, wo vier Energieversorger im Prinzip die Strompreise weitgehend dominieren. Und das hat damit was zu tun, dass die Ressourcen knapper werden und dass eben wir jetzt auch in Zeiten leben, wo eben CO2-Emissionen auch was kostet. Deswegen werden die Strompreise weiter geringfügig steigen, aber eben nicht durch den Atomausstieg.
Ohne Fritz Bauer wäre das postfaschistische Deutschland ein anderes gewesen. Mit dem Frankfurter Auschwitz-Prozess strafte er die Leugner des Holocaust-Lügen und entfachte erstmals eine breite öffentliche Debatte. Und auch der berühmte Eichmann-Prozess in Israel wäre ohne Bauer nicht möglich gewesen. Der Staatsanwalt glaubte nicht an die deutsche Nachkriegsjustiz und verriet Eichmanns Aufenthaltsort an den israelischen Geheimdienst Mossad. Doch während der Eichmann-Prozess zum 50. Jahrestag gerade viel Aufmerksamkeit bekommt, droht einer der großen Aufklärer ins Dunkel der Geschichte zu entgleiten. Fritz Bauer, Tod auf Raten, ist ein Dokumentarfilm, der gegen das Vergessen kämpft. Radio Frei Erfurt sprach mit der Regisseurin Ilona Ziok darüber, was denn der große Verdienst Fritz Bauers war.
Indem er durch wirklich Dokumente aus allen Religionen, aus allen Kulturen gezeigt hat, dass ein Unrechtsstaat, also sozusagen wenn von einem Tyrannen regiert, dass es einer ist, konnte er den Widerstand gegen Hitler rehabilitieren. Und darum ging es ihm bei diesem Rehmer-Prozess. Also es ging gar nicht, den Rehmer hinter Gitter zu bringen, sondern den NS-Staat zum Unrechtsstaat zu erklären und auf diese Weise die Aufrechten, die gegen Hitler waren, zu rehabilitieren. Und genauso im Auschwitz-Prozess ging es ihm nicht darum, die Leute hinter Gitter zu bringen, sondern gegen die Auschwitz-Lüge anzukämpfen, zu zeigen in diesem Prozess, in dem nämlich die Opfer zum ersten Mal in Deutschland, weil davor schon in Israel, in dem Eichmann-Prozess, sozusagen zu Wort kamen und ihr Leid darstellen konnten. Und auf diese Weise, durch Dokumente, durch Zeitzeugen, wurde klar, dass das überhaupt keine Lüge war, sondern die schlimmste Realität, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und darum ging es. Und beim Eichmann-Prozess war das ähnlich gelagert, nur da wurde es zum ersten Mal weltweit sozusagen verkündet, was da geschehen ist, und die Maschinerie des Todes wurde deutlich gemacht, also wie das Nazi-Deutschland alles so vorbereitet hat, dass es so viele Millionen vernichten konnte.
Ja, aber warum war er der einzige Anwalt? Warum gab es nicht mehr von seiner Sorte?
Weil die meisten selbst Nazis waren, gleich nach dem Krieg. Das bedeutet, sie waren gar nicht interessiert, dass es ans Licht kam. Und wenn sie selbst nicht Nazis waren, dann haben sie irgendwelche in der Familie gehabt. Das sagt auch, glaube ich, einer in meinem Film, einer der Richter, glaube ich, der Herr Dück sagt das, glaube ich. Wenn sie selbst nicht vorbelastet waren, so war es bestimmt einer in der Familie, denn die meisten haben ja mitgemacht. Ich meine, zum Widerstand gehörte eine schwindende Minderheit.
Als Bauer den Aufenthaltsort von Adolf Eichmann erfuhr, hatte er kein Vertrauen in die westdeutsche Justiz. Wie konnte er aber gleichzeitig in genau diesem System arbeiten und dort für Gerechtigkeit kämpfen?
Ja, wieso nicht? Er war eben überzeugter Demokrat und er wollte Deutschland verändern. Solche Männer hat es immer gegeben in der Geschichte. Er hat Deutschland geliebt, er ist nach Deutschland zurückgekommen, er hat sich als Deutscher verstanden, obwohl er auch einen dänischen Pass hatte, er hätte da bleiben können. Die Dänen haben dann damals geschrieben in den Zeitungen, bleib bei uns, wir lieben dich und die wollen dich doch gar nicht haben. Damit meinten sie mit die Deutschen. Aber er ist trotzdem gegangen, weil er noch aus früheren Zeiten Schumacher, mit dem er befreundet war, der hat ihn zurückgeholt, oder auch Zinn, das sind Leute, die er kannte, große Politiker, die gesagt haben, wir brauchen dich in Deutschland, und er hat das verstanden, dass man eben unbelastete Leute auch braucht, die diese Demokratie in Deutschland aufbauen konnten und auch wollten nach dem Kriege und nach der Nazi-Herrschaft. Insofern ist das ja ganz klar, er wollte für sein Land etwas tun und es sozusagen auf den rechten Weg bringen.
Ich selber kann eigentlich nur sagen, dass das Bekenntnis in so einem Recht und auch das persönliche Engagement jedenfalls für mich das Entscheidende schien. Und ich möchte eigentlich wünschen, dass junge Menschen heute vielleicht denselben Traum von Recht besäßen, den ich einmal hatte. Und dass sie das Gefühl haben, dass das Leben einen Sinn hat, wenn man für Freiheit, Recht und Brüderlichkeit eintritt.
In diesem Tonausschnitt spricht Fritz Bauer von der Freiheit, Recht und Brüderlichkeit. Ist es überhaupt möglich, den Holocaust juristisch aufzuarbeiten und Begriffe wie Gerechtigkeit zu benutzen, wenn schon ein einziger für den Tod von Hunderttausenden verantwortlich ist?
Er meint, diese Begriffe sind für die Jugend gemeint, dass er sagt, Also das sind seine Maxime und das sind Maxime, die er sozusagen der jungen Generation mitgeben will. Denn dass die alten Nazis die nicht hören wollen, das war ihm ganz sicher klar. Denn es war ja auch, das ganze Dilemma war, dass Fritz Bauer zum Beispiel meinte, dass kein einziger gesagt hat, es tut mir leid, was geschehen ist. Und insofern richtet er diese Worte, seine Maxime an die Jugend und an die Generation, in die er sozusagen alle Hoffnung für Deutschland setzt. Und dass wir heute eine Demokratie haben, wie wir sie haben. Und ich denke, dass man wirklich sagen kann, dass wir eine der besten Demokratien auf alle Fälle in Europa sind. Das haben wir Fritz Bauer zu verdanken. Und es ist auch so, dass die Jugend, die den Film sieht, die sind begeistert und die finden ihn ganz, ganz toll, weil er ihnen aus der Seele spricht. Bis heute. Obwohl das vor, wann hat er das gesagt? Vor über 40 Jahren.
Sie haben den Umgang heute mit angesprochen. Es ist ganz interessant, wie sich auch die Medien heute mit Fritz Bauer beschäftigen. In dem aktuellen Spiegel taucht sein Name tatsächlich ein- oder zweimal im Kontext von dem Eichmann-Prozess auf. Aber insgesamt wird er tatsächlich stiefmütterlich oder nennen wir es problematisch behandelt. Woran liegt das, dass die Medien noch immer Berührungsängste mit Fritz Bauer haben?
Na, einmal, weil er so ein Freidenker war und einer, der sozusagen auch mal das Recht hat, Recht sein lassen, wenn es darum ging, für Humanität einzutreten. Denn es wird ihm vorgeworfen, dass er eben Eichmann, er hat ihn nicht ausgeliefert oder er hat nicht die Adresse verraten, weil die war bekannt. Die wusste unsere Regierung, die wusste die Geheimdienste, die wussten alle Leute, die wichtig waren in Deutschland, aber es wollte niemand, dass da irgendetwas berührt wird, dass da irgendetwas ans Licht kommt. Insofern hat sich dann keiner bemüht, etwas zu unternehmen. Und er wollte es, weil es war die Chance, das erste Mal eben das ganze Verbrechen der Hitler-Ära ans Licht zu bringen. Und weil er wusste, dass es in Deutschland nicht geschehen würde, damals hat er sich eben an Israel gewandt. Und das hat er als Privatperson übrigens getan. Auf seine eigenen Kosten ist er dahin gefahren. Das hat die FAZ, glaube ich, auch ganz gut in der Regionalausgabe allerdings nur geschrieben. Die beschäftigen sich etwas mehr mit Bauer. Warum er in den anderen Artikeln so stiefmütterlich behandelt wird, ja, das ist mir auch ein Rätsel. Der wird sogar bei der Ausstellung über den Eichmann-Prozess in Berlin, also auch wirklich unter ferner Liefen nur genannt. Er wird da als eines von drei Bildern gezeigt. Ich meine, wenn man die Geschichte etwas genauer weiß, wie ich das tue, dann weiß ich, warum diese drei Bilder da erscheinen. Aber eigentlich müsste er dort sofort, wenn man reinkommt, irgendwo ein Riesenbild von ihm sein, weil ohne ihn hätte es diesen Prozess niemals gegeben.
Es gibt die verschiedensten Gruppierungen von Nazis. Während unter anderem die NPD, die Jungen Nationalen oder der Ring nationaler Frauen legal sind und unter dem Deckmantel demokratischer Meinungsfreiheit arbeiten, gibt es auch einige, die in den letzten Jahren verboten wurden. So zum Beispiel auch die Gruppe Sturm 34 aus Mittweida. 5 Mitbegründer von Sturm 34 standen in den letzten Wochen vor dem Gericht in Dresden. Die Gruppe bestand aus 50 festen Mitgliedern und hatte weitere ca. 100 Anhänger. Ihr Ziel war es, Angst, vor allem unter nicht-deutsch Aussehenden, zu verbreiten und ihnen werden verschiedene Körperverletzungsdelikte vorgeworfen. Am Mittwoch, den 13. April, wurde dann das Urteil gefällt. Radio Korax Halle sprach mit Andrea Löscher von der mobilen Opferberatung aus Chemnitz.
Ein großer Knackpunkt war tatsächlich, ist das Sturm 34 eine kriminelle Vereinigung oder nicht? Das war, was sozusagen auch am Rande noch diskutiert wurde und was auch für andere Prozesse, die gerade sich die in Redelsführung von Sturm 34 noch bevorstehen, auch wesentlich ist, auch in der Strafzumessung hier in der Strafhöhe.
Also geht es grundsätzlich eher darum, dass da diese Delikte stattgefunden haben oder eher darum, dass tatsächlich diese Vereinigung an sich nicht demokratisch okay ist?
Demokratisch okay, ja. Ist die grundsätzlich nicht. Die wurden ja verboten, das hebt das ja schon mal sozusagen auf. Die wurden 2007 durch den sächsischen Innenminister verboten und hatten damit schon ihre Daseinsberechtigung als offizielle Gruppe sozusagen ja verloren oder eingebüßt, was aber auch keinen Rückgang der
ihrer Aktivitäten zufolge hatte. Worum es jetzt nochmal geht, ist tatsächlich so die Strafhöhe und auch die Art, wie diese Angriffe durchgeführt wurden. Ist das jetzt eher was Spontanes gewesen? Waren die geplant? Hat die Gruppe sich regelmäßig getroffen und dort diese Sachen auch geplant? Das ist was jetzt so ein bisschen im Raum noch steht. Und was natürlich auf dem Strafmaß ja zu beachten ist, wie hoch denn eine Strafe tatsächlich ausgesprochen wird, die jetzt spontan stattfindet oder tatsächlich geplant ist. Das muss unterschiedlich betrachtet werden.
Mhm. Es ist dann ein Urteil gefallen in Dresden. Wie lautet denn das Urteil?
Was ich nicht im Kopf habe, sind die Urteile für diese einzelnen Leute. Standen 5 Leute sozusagen vor Gericht, die sich für unterschiedliche Strafen verantworten mussten. Grundsätzlich sind Bewährungsstrafen ausgesprochen worden. Bis, glaube ich, maximal 1,1 Jahr und 6 Monate auf Bewährung war die höchste Strafe. Was aber dazu gekommen ist, das Gericht hat anerkannt, dass es tatsächlich eine kriminelle Vereinigung gewesen war. Und das wird jetzt Auswirkungen halt haben, auch in einem kommenden Prozess, der noch in einer Berufungsverhandlung ansteht, gegen die Redelsführer von Sturm 34. Dort wird diese Erkenntnis eine wesentliche Rolle spielen.
Mhm. Sie arbeiten ja für die mobile Opferberatung. Es gab ja garantiert auch einen Diskurs über diesen ganzen Fall innerhalb der Opferberatung. Wie angemessen haltet ihr denn die Urteile und den ganzen Prozess?
Was in der Warnung der Betroffenen waren das organisierte Angriffe. Und von da ist es jetzt nach der ersten Ablehnung, es gab schon mal eine Entscheidung von einem Gericht 2008, dass damals diese kriminelle Vereinigung nicht anerkannt hat oder nicht gesehen hat, nicht gewürdigt hat. Das ist jetzt schon mal ein großer Erfolg, dass jetzt eine andere Strafkammer des Landgerichts in Dresden das so anerkannt hat, nachdem es auch vom Bundesgerichtshof sozusagen auch nochmal den Hinweis gab, hey, schaut euch nochmal genau hin, das ist tatsächlich eine kriminelle Vereinigung. Das ist was Positives. Auf jeden Fall. Was jetzt die Strafhöhe angeht, kann man sich immer streiten. Ne, dort gab es, wird die Presse, die Medien mitteilen, Deal sozusagen zwischen den Tätern, den Verteidigern der Täter und Staatsanwaltschaft und Gericht, wo sich die Täter auch eingelassen haben auf manche Sachen und somit dann auch mit milderen Strafen rechnen konnten. Ne, aber letztlich hat dieses Urteil und auch diese Erkenntnis dazu dann geführt, dass es halt als kriminelle Vereinigung bewertet werden kann, was für die anderen noch Leute, die noch vor Gericht sich verantworten müssen, da nicht mehr so milde ausgeht, hofft man.
Vom 8. bis zum 10. April 2011 fand in Mannheim zum ersten Mal im süddeutschen Raum eine anarchistische Buchmesse statt. Diese war zwar sehr gut besucht, die Mannheimer Presse berichtete einfach trotzdem in keiner Weise über dieselbe. Dafür gab es in der Presselandschaft fast schon einen kleinen Skandal. Es interessierte sich nämlich eine Zeitung der besonderen Art für die Buchmesse. Die rechtsextreme Zeitung Junge Freiheit hat nach eigenen Angaben Informationen vom Verfassungsschutz über die Buchmesse bekommen und hat sich im Enthüllungsjournalismus versucht. Doch dazu erst später. Erst einmal die Frage, was denn eine anarchistische Buchmesse genau beinhaltet.
Ja, diese Frage wurde uns in den letzten Wochen ziemlich häufig gestellt, aber eigentlich ist es genau das, was man mit den beiden Worten verbindet. Nämlich genau eine Buchmesse mit verschiedenen anarchistischen und libertären Verlagen, die in einem Messesaal quasi ihre Bücher ausgestellt und verkauft haben. Dann gab es noch eine größere Anzahl von knapp 20 Lesungen, also es waren ungefähr 25 Verlage vor Ort, ungefähr 20 Lesungen und Vorträge zu völlig verschiedenen Themen, wie Vorträge zum Beispiel zum Thema Kritik an Knast und Strafe von einem frisch Entlassenen oder Anarchie und Sex war ein Thema oder Lesungen aus Büchern wie Woher der Wind weht oder Radikal mutig von Hanna Poddick und die waren auch alle sehr gut besucht. Also aus Mannheim gab es viele Laufkundschaften und das, obwohl uns die regionale Presse und die lokale Presse weitestgehend ignoriert hat. Die haben tatsächlich nicht viel oder zum Teil auch gar nichts über uns geschrieben, trotz vieler Presseerklärungen. Und was finde ich auch sehr, sehr schön zu beobachten war und vielleicht auch ein Grund für das breite Publikum war halt, dass wir auch ein sehr breites Angebot vorgegeben hatten. Also zu den Vorträgen und Lesungen gab es auch zwei sehr unterschiedliche Konzerte mit insgesamt drei Bands, die dann auch nochmal ein anderes Publikum gezogen hat und haben, sodass es wirklich sehr, sehr gemischt war und dass es halt auch viele Mannheimer gab, die sich einfach ein paar einzelne Programmpunkte rausgesucht hatten, die sie besonders interessiert hatten und dann halt wieder gegangen sind. Und es war sehr gut besucht. Wir gehen von annähernd 1000 Menschen aus, die über das ganze Wochenende verteilt waren. Es gab 7 oder 8 Lesungen mit um die 100 Menschen, also Einzellesungen mit um die 100 Besuchern. Das heißt, das Feedback und die Resonanz war absolut positiv und sehr überwältigend und kombiniert mit der schön angenehmen und entspannten Stimmung dort vor Ort sind wir sehr zuversichtlich, dass wir sowas vielleicht auch in Zukunft nochmal stemmen können.
Ja, du hast gesagt, die Mannheimer Presse hat euch quasi ignoriert. Habt ihr da irgendwelche Statements von denen oder gibt's da irgendeine Verlautbarung oder erscheint ihr einfach gar nicht bei denen?
Ja, also wir wissen das natürlich nicht. Wir können da nicht so reingucken. Wir wissen, dass diese Zeitungen allen voran, zum Beispiel die große Mannheimer Tageszeitung, der Mannheimer Morgen, in der Vergangenheit schon öfter Presseerklärungen von uns gedruckt haben und das seit ungefähr einem Jahr einfach nicht mehr tun. Dann gibt es noch ein großes regionales Veranstaltungsmagazin, der Meier. Bei beiden wissen wir, dass es Angebote von Autoren gab, was zu schreiben. Und also im Fall des Mannheimer Morgens lag sogar bereits ein fertig geschriebener Artikel auf dem Tisch der Redaktion und es wurde immer abgelehnt, in der Regel ohne Begründung oder mit so Begründungen wie im Fall dieses Veranstaltungsmagazins des Meyers, dass schon alles voll wäre und so wenig Platz wäre. Und ja, interessanterweise gab es jetzt gerade aktuell im Nachhinein eine Presseanfrage, allerdings nicht von einer regionalen Zeitung, sondern von einer uns wohl bekannten überregionalen Zeitung, nämlich dem rechtsradikalen oder rechtsbürgerlichen Blatt der Jungen Freiheit. Die haben nämlich nach dem Veranstaltungsort gefragt und wie sich dieser finanziert und fänden das absolut skandalös, dass Anarchisten da eine Buchmesse machen dürften, weil der ja zum Teil von der Stadt bezuschusst ist, der Veranstaltungsort, und haben da sogar am Telefon heute ungeschickt zugegeben, dass sie die Information, wer denn der Veranstalter ist, nämlich die anarchistische Gruppe Mannheim, dass sie diese Information vom Verfassungsschutz Baden-Württemberg haben. Also da wird offensichtlich zusammengearbeitet. Und
also nochmal, die junge Freiheit.
Genau. Hat Informationen über die Veranstaltung, zumindest nach eigener Angabe des Autors, vom Verfassungsschutz Baden-Württemberg bekommen.
Okay. Vielleicht noch als letzte Frage. Du hast gemeint, es sieht eigentlich ganz gut aus, dass es vielleicht nächstes Jahr wieder stattfindet.
Nächstes Jahr habe ich nicht gesagt. Also es stimmt uns schon zuversichtlich, so wie es angenommen wurde, dass wir sowas auch wieder machen können. Und es hat auch mehr Spaß gemacht als Stress. Also für andere Leute, die sich das in ihrer Stadt vielleicht auch mal überlegen, sowas zu machen. Es geht, die Arbeit ist überschaubar. Wir waren jetzt keine so große Gruppe, aber durchaus aufeinander eingespielt, so dass es dann ganz gut ging. Ja, so wie es sich gerade so halboffiziell raushören lässt von anderen Freunden und Genossen dieser Gruppe, denke ich schon, dass es das wieder geben wird, aber vermutlich nicht im nächsten Jahr, weil einmal im Jahr ist schon etwas viel, das läuft sich dann auch irgendwann tot, außerdem würden wir dann nicht mehr viel anderes machen und das wäre ja auch schade, aber vielleicht in den nächsten 2 Jahren wäre sowas durchaus wieder drin. Aber das ist doch kein Versprechen.
Das war es mal wieder mit einer halben Stunde ZIP-FM. Die Sendung und auch die Einzelbeiträge könnt ihr unter freie-radios.net nachhören. Das nächste ZIP hört ihr dann wieder von Radio Dreieckland aus Freiburg. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Ich sage Tschüss, auf Wiederhören und bis bald.